Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es ist zugegebenermaßen ein älteres Video, ist schon von 2011. Die Söhne Mannheims mit ihrem Lieder Xavier Naidoo, aber es hat nichts von seiner Aktualität verloren. Das, was wir gerade gesehen haben, ist ein Riesenthema. Freiheit. Im Refrain heißt es, Freiheit heißt Liebe. Freiheit heißt gib mir Raum. Freiheit heißt Treue. Freiheit ist ein Menschheitstraum. Freiheit heißt Rücksicht. Freiheit heißt Toleranz. Freiheit heißt Hilf mir. Und dann der pessimistische Schluss des Refrains. Ich glaube, Freiheit bleibt weiterhin unerkannt. Das ist so eine Grunderfahrung, die wir als Menschen machen, wenn wir über das Thema Freiheit nachdenken. Diese Verknüpfungen, die wir hier im Refrain gehört haben, die sind ganz wichtig beim Thema Freiheit. Das Wort ist so abstrakt, das Thema ist so abstrakt, dass wir es irgendwo runterbrechen und in Beziehung setzen müssen. Christoph hat vorhin gebetet, danke, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Gedankenfreiheit, die Gedanken sind frei. Alles Verknüpfungen. Es geht weiter in dem Lied, noch ein Ausschnitt. Und wir glauben, dass nur wahre Freiheit echtes Leben fördert. Und dann ist es eben die Frage, was ist diese wahre Freiheit? Wie kann man diese wahre Freiheit bekommen? Wer kann sie uns geben? Wenn wir unsere blutigen Hände reichen, dann können wir sicherlich alles erreichen. Freiheit steht für Gleiche und Vergleiche. Des Glückes Unterpfand sind die Menschen in jedem Land. Nicht zufällig gewählt sind die Menschen in jedem Land des Glückes Unterpfand. Wir haben es ja in unserer Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Aber immer nur, wenn Menschen diese Freiheit leben, diese Freiheit, um diese Freiheit kämpfen und diese Freiheit durchsetzen. In dieser Predigtreihe geht es eigentlich gar nicht so um politische Freiheit, wie diese Bilder, die wir gerade alle gesehen haben, sondern es geht um die Freiheit, die wir von Jesus, von dem Evangelium, von Gott her bekommen haben als Menschen. Und heute werden wir uns unter dem Thema befreit von der Sünde mit einigen Ausführungen, die Paulus im Römerbrief schreibt, beschäftigen. Ich habe das Ganze mal überschrieben mit diesen bekannten Versen, aus Kapitel 3, Vers 23 und 24. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und jetzt sind wir eigentlich schon an der Nahtstelle, an der Gelenkstelle, wenn wir uns mit Freiheit beschäftigen. Ursprünglich hat Gott uns zu solch freiheitsbewussten Wesen geschaffen, die im Garten Eden, in seiner Gegenwart leben dürften, die Aufträge hatten, den Garten zu bewahren, zu bebauen, den Geschöpfen, den Lebewesen, den Tieren Namen zu geben. Und was ist draus geworden? Seht die Bilder noch im Hinterkopf? Demonstrationen, Leid, Krankheit, Krieg. Und Gott schafft den Ausweg aus diesem Dilemma, was wir haben, ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Jetzt sind wir eigentlich an der Grundlage unseres Menschseins angelangt. Wenn du wirklich frei werden willst, wenn ich wirklich frei werden will, dann gibt es nur eine Person, zu der wir kommen können und kommen müssen, um Freiheit zu bekommen. Und zwar Freiheit von unserem Grundproblem, von der Schuld, der Sünde, der Trennung von Gott. Und diese Person ist Jesus Christus. Jetzt ist aus gutem Grund die Predigt nicht zu Ende und wir feiern nicht direkt Abendmahl als Ausdruck, weil das merken wir alle, so einfach ist es nicht. Einmal zu Jesus gefunden, schon läuft alles. Wir werden gleich merken in den Versen, die ich aus Kapitel 5 und 6 mit euch betrachten will, die Paulus da schreibt, haben wir auf der einen Seite immer ein Indikativ, eine Aussage, ihr seid befreit, eure Schuld ist vergeben, ihr habt die Gnade bekommen, ihr habt neues Leben. Und auf der anderen Seite finden wir auch immer ein Imperativ, einen Befehl. Jetzt lebt das. Jetzt kämpft für die Freiheit, würde ich jetzt in dieser Reihe sagen. Jetzt kämpft dafür, dieses neue Leben, das Gott euch geschenkt hat, auch auszuleben, durchzusetzen. Und das ist dieses Spannungsverhältnis, dieser Kampf um die Freiheit, die wir eigentlich haben, aber in die wir immer wieder hineinwachsen müssen. Ich nehme euch mit in die Gedanken, die Paulus sich zu diesem Thema macht. Wenn ihr wegen des Kontrastes gelb auf dunkel nicht alles ganz genau lesen könnt, ihr könnt gern euer Handy rausholen und den Bibelserver aufmachen, da hinten stehen Bibeln, ihr könnt mir zuhören, wenn ich das vorlese. Mir geht's ein bisschen auch um das Bild im Hintergrund der gesprengten Ketten und da ein richtiger Einen Kontrast zu finden, war etwas schwierig. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen, denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Paulus startet damit, dass wir aus Gnade befreit sind, wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben, wenn Jesus uns gefunden hat, wenn wir ein neues Leben durch ihn bekommen haben. Das ist ein für alle Mal gültig. Da kannst du keinen Strich mehr durchziehen. Da kannst du nur ein Ausrufezeichen hintersetzen und sagen, ja, wenn ich Christ geworden bin, wenn ich mich habe retten lassen durch Jesus Christus, dann bin ich befreit von der Sünde. Dann habe ich diese Gnade erhalten. Genau das steht hier in diesem Text drin. Und trotzdem gibt es diese Zwickmühle, in der wir Menschen uns befinden. Man nennt das auch das anthropologische Dilemma. Wir Menschen, Klammer auf, wir Christen entscheiden uns trotzdem fortwährend für die Sünde. Und das ist dieser Grat, auf dem wir uns befinden, auf der einen Seite befreit zu sein und auf der anderen Seite diese Freiheit leben zu müssen. Paulus macht das hier deutlich, indem er ausführt, ja, wir sind befreit durch die Gnade, uns ist vergeben, aber es ist immer noch Leiden oder Bedrängnis da. Das geht nicht ohne im Leben. Und dann hat er so eine Kette, die er hier aufbaut und sagt, aber weil dieses Leiden, diese Bedrängnis da ist, ist es eigentlich gut, weil wir werden geschult in Geduld, im Ausharren. Und wenn wir geduldig sind, wenn wir ausharren, wenn wir das Leiden durchleiden, durchleben, dann werden wir uns auch bewähren. guckt mal in euer Leben rein, ich gucke in mein Leben rein. Ich denke so oft, wie wenig habe ich mich eigentlich bewährt in meinem Leben als Christ. Und trotzdem auf der anderen Seite merke ich, in der Situation oder dort, in der Beziehung, da ist wirklich so eine Bewährung im Lauf der Zeit da gewesen. Leider nicht ein für alle Mal, ja, die Sünde lauert immer wieder, aber ich darf mich bewähren. Und am Ende dieser Kette, schreibt Paulus, deshalb haben wir auch diese Hoffnung. Bewährung festigt sich, durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Manchmal denke ich, eigentlich müsste die Hoffnung am Anfang stehen. Die Hoffnung, dass endlich alles sich ändert in meinem Leben, dass endlich alles neu wird, dass das Schlechte aus meinem Leben rausgedrängt wird. Nein, die Hoffnung steht zuletzt und stirbt zuletzt. Und das ist ja das Gute an der guten Nachricht. Das Evangelium befreit. Und es befreit immer wieder neu. Ich möchte das versuchen, durch ein Bild deutlich zu machen. Wer Kinder hat oder wer selbst mal Kind war, ja, sind wir alle, der kennt das ja auch von zu Hause. Sollte er zumindest kennen. Gibt auch andere Biografien, das ist mir klar, aber stellt euch dieses positive Bild von Familie vor. Dein Kind, das du bekommen hast, war ja auch in dem Video, diese Freude der Geburt, war glaube ich eine Unterwassergeburt oder so, ne? Also ganz vorneweg. Diese Freude der Geburt, da ist ein neues Leben und das wächst jetzt auf, sozusagen befreit aus dem Mutterleib in Anführungsstrichen. Und wir wissen, unsere Kinder leben danach, wenn sie geboren sind, nicht unfallfrei durch und stehen irgendwann mal wie so ein Stern am Himmel und man kann sagen, guckt euch an, was für ein Vorbild. Sowohl unsere Kinder als auch wir als Kinder, wir haben unser Versagen, wir haben unsere Macken, unsere Eigenarten. Wir sind ja in Beziehungen, die nicht immer funktionieren, die nicht immer laufen, wo wir uns übereinander ärgern. Und trotzdem stehen Eltern zu ihren Kindern. Und trotzdem hast du als Kind hoffentlich erlebt, dass deine Eltern zu dir stehen. Und so stelle ich mir das hier in diesem Bild auch vor. Gott, wenn wir Gottes Attribute als Vater und Mutter in der Bibel uns betrachten, ja, das besseren Vater, bessere Mutter kann man ja nicht haben als Gott, ja, der weiß das, der freut sich darüber, dass er dich als sein Kind hat und er geht diesen ganzen langen Lebensweg mit dir, weil er weiß, du schaffst das nicht allein. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, es rappelt auch mal. Und es gibt die Zeiten, da nimmt er dich auf den Arm, schließt dich in seine Arme und sagt, komm, jetzt bist du einfach mal bei mir. Ich hoffe, dass wir nachher, wenn wir Abendmahl feiern, genau auch so einen Moment erleben dürfen und erleben können. Fehler, Schwäche oder Schwächen und Rückschläge, all das kommt in diesem befreiten Leben. Es gehört dazu und es ist kein Automatismus. Einmal Christ, alle Sorgen vorbei. Paulus macht weiter, jetzt sind wir schon in Kapitel 6, Vers 1, für die, die das irgendwie mitlesen. Was folgt nun daraus aus dem Gesagten? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade Gottes, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde kann man nicht bagatellisieren. Und wir brauchen gar nicht so weit zu gehen und irgendeine Nomenklatur, irgendeine so eine Einteilung zu machen von schweren Sünden, leichten Sünden, schlimmen Sünden, nicht so schlimmen Sünden. Sünde ist viel zu filigran. Setzt sich in unserem Leben fest. Und an Stellen, wo ich dachte, hey, das habe ich geschafft, auch mit Gottes Hilfe und dadurch, dass der Heilige Geist in mir wohnt, merke ich an doch so vielen Stellen immer wieder, was bin ich nur für ein sündiger Mensch? In meinen Gedanken, in meinen Taten, das passiert ganz automatisch. Jetzt könnte ich das wegwischen und sagen, ja, dann sündige ich halt, ist alles nicht so schlimm. Jesus hat ja vergeben. Ich bin ja gerettet. Da sind wir wieder bei dieser Zwickmühle, die wir haben. Wir Christen entscheiden uns fortwährend für die Sünde. Und so wie wir einmal hier aus Gnade befreit worden sind durch Jesus Christus, so geschieht das immer wieder neu. Wir haben immer wieder neu den Auftrag, uns für Jesus, für Gottes Weg, für seinen Willen, für das, was er möchte, zu entscheiden. Streng genommen, wenn wir über das Thema Freiheit reden, ist uns eine Entscheidungsfreiheit als Menschen genommen. Wir können uns nicht mehr gegen Gott entscheiden. Das ist vorbei. Das ist durch Adam und Eva damals im Garten Eden, im Paradies passiert. Diese Entscheidung, sich gegen Gott grundsätzlich zu entscheiden, ist uns genommen. Aber, und seht es mal positiv, die Entscheidung für Gott zu treffen, vielleicht einmal grundsätzlich, es gibt ja Leute, die haben so ein Bekehrungserlebnis, ja, das ist dann oft für die wie so eine Last, wenn die auf einmal zu Jesus gekommen sind. Bei mir war das auch so. Am 8.12. habe ich gesehen, es ist Taufe. Ne? Ja, wir haben es ja auch gerade von der Taufe gehabt, geht auch noch gleich mal um Taufe. Am 8.12.1984 bin ich Christ geworden. Und der Tag war irgendwie ganz anders. Es war, als hätte ich so einen riesigen Rucksack an Steinen irgendwo abgelegt und ich könnte auf einmal frei leben. Bei anderen ist das anders. Die sind so hineingewachsen in das Leben mit Jesus. Haben aber vielleicht ähnliche Erlebnisse auch gehabt an einzelnen Stellen ihres Weges mit Gott. Und das ist das, was da passiert und auch immer wieder neu passiert. Dieses Ablegen, dieses Freiwerden. An der Stelle frage ich dich auch, hast du diese Entscheidung für Jesus getroffen? Hast du dich retten lassen? Hast du dich finden lassen? Oder, ich frage auch mich, lasse ich mich immer wieder neu befreien von Schuld und Sünde, von Dingen, die sich eingeschliffen haben in meinem Leben, wo ich genau weiß, das ist nicht in Ordnung. Heute ist Wahlsonntag, ja? In Brandenburg, in Sachsen. Und ich komme jetzt auf ein kniffliges Thema. Wenn du in einem Land geboren bist, oder stell dir vor, du wärest in einem Land geboren, in dem Krieg, Unterdrückung und Unfreiheit herrscht, was wäre dein Ziel? Dein Ziel wäre es, aus diesem Land rauszukommen. Und es sind diese riesigen Migrationsbewegungen, die wir gerade haben. Manche von uns kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, sind auch nicht so dramatisch geflohen, aber doch unter vielen Entbehrungen, haben gesagt, ich möchte raus aus diesem System, auch aus diesem gottfeindlichen System. Ich möchte woanders hin. Und es ist für mich eigentlich ein gutes Bild für das, was bei der Hinwendung zu Jesus Christus, die ich durch die Taufe auch bezeugen kann, ja, die ich vielleicht in einem Bekehrungserlebnis erlebt habe, was ich dadurch ausdrücken kann. Ich bin aus diesem alten Leben, aus diesem alten Land, wo ich gelebt habe, wo der Teufel geherrscht hat, Krieg, Unterdrückung, Unfreiheit, da bin ich raus und darf jetzt in einem neuen Land, in Gottes Land wohnen. Paulus greift den Gedanken nochmal auf. Wie steht es nun also? Können wir ruhig sündigen, weil das Gesetz uns nicht mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von unserer Schuld freispricht? Auf keinen Fall. Was eben unmöglich heißt, wird jetzt hier übersetzt mit auf keinen Fall. So Elberfelder Freaks, da steht, das sei ferne. Das geht gar nicht. Das sei ganz weit weggeschoben, dieser Gedanke. Auf keinen Fall. Ihr wisst doch, Wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt. Früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Ich rede sehr menschlich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Wer aus diesem Unrechtsstaat geflohen ist, wer es geschafft hat, in dieses Land Gottes zu kommen, der muss trotzdem morgens noch aufstehen, der muss sich mit dem täglichen Leben auseinandersetzen, der wird Widerstände haben, wenn wir in der Migrationsbildlichkeit bleiben, der muss zum Amt gehen, muss irgendwelche Sachen ausfüllen, braucht einen Übersetzer, braucht jemanden, der ihm hilft, in dieses Leben hineinzuwachsen, ja, was er so vorher nicht kannte. Und das ist eigentlich unser Leben auch als Christen. Wir hatten das ja gerade, Taufe als Zeichen, als Punkt, wo ich mal festgemacht habe, auch vor allen anderen, ich will mit Jesus leben. Ich will mich Gott zur Verfügung stellen. Mein Leben soll unter neuen Vorzeichen weiterlaufen. Neuer Mensch bin ich geworden dadurch. Der alte Adam, wie das dann heißt, ne, der ist tot. Ich bin neue Schöpfung in Jesus Christus. Martin Luther hat gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und das ist ja eine Erfahrung, die machen wir tagtäglich. Ich habe mal einen langen, langen Schultag gehabt und abends bei einem Kollegen, älteren Kollegen, der auch mein Vorgänger hier entsprechend als stellvertretender Schulleiter war, geschlafen und der Abend wurde länger und wir haben uns lange unterhalten und morgens um 5:30 ging der Wecker und du musstest in die Schule. Ich weiß noch, wir saßen beide da am Frühstückstisch, haben Kaffee in uns reingeschüttet und dann sage ich, Karl, ich will heute nicht, ich kann heute nicht. Dann hat der Karl gesagt, Thorsten, Leben ist Krieg. Vorsicht, ne? Leben ist Krieg, was für eine Metapher, was für ein Bild, was für eine Aussage. Aber Leben ist wirklich Krieg, sich wieder immer neu zu überwinden, immer neu auf Dinge einzulassen, Grenzen zu erweitern, neue Menschen kennenlernen, alte Menschen zu verlassen oder so den ganz normalen Wahnsinn des Alltags einfach zu leben. Im 2. Timotheusbrief, ne, sagt Paulus das von sich, unter so diesem Titel Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und kann das sagen im Rückblick auf sein Leben. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich habe bis ans Ende ausgehalten. Ich habe immer weitergemacht mit Jesus. Oder sollte man vielleicht besser sagen, Jesus hat immer mit ihm weitergemacht. Jesus macht immer weiter mit dir und mir. Das ist das Entscheidende. Hatten wir gerade, ne? Genau. Paulus schreibt hier, ich rede sehr menschlich, wenn ich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit rede. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Was in diesem Text so ein bisschen mit drin steht oder was da vorhanden ist, werden wir jetzt gleich auch im Weiteren sehen. Entweder bist du Sklave der Sünde, Diener der Sünde oder Sklave Gottes, Diener Gottes. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir können das Ganze nicht so verstehen, dass wir sagen, der Mensch ist immer eine Marionette. Der Mensch ist immer geritten. Er hat gar keine Chance, sich zu entscheiden. Das stimmt nicht. Ursprünglich, und davon ist diese Ebenbildlichkeit Gottes ja erhalten geblieben, hat Gott gesagt, darf der Mensch freie Entscheidungen treffen, ganz, ganz viele freie Entscheidungen treffen, darf sein Leben in Verantwortung mir und den Mitmenschen gegenüber in die Hand nehmen. Kommen wir auf den nächsten Sonntagen auch noch dazu, was das heißt. Aber es gibt eine geistliche Wirklichkeit, wenn du dich Gott nicht unterstellst, wenn du ihn ablehnst, im Endeffekt bist du Sklave des Teufels. Das ist ja das Verrückte. Der Teufel, der möchte nicht, dass Menschen frei werden. Und überall, wo Jesus hingekommen ist, lest die Bibel, überall, wo das Evangelium hinkommt, guckt euch die Kirchengeschichte an, werden Menschen frei. Frei von Schuld, frei von Belastungen und werden frei dazu, Neues zu tun, Neues zu leben, Gottes Willen zu leben. Wessen Sklave, in Anführungsstrichen, bist du? Was ist überhaupt so ein Sklave? Das ist eigentlich jemand, der steht in einem Dauerverhältnis der Knechtschaft zu einem anderen. Und sein eigener Wille muss absolut zurücktreten, weil der Wille des Herrn zählt. Und jetzt überleg dir, wessen Sklave möchtest du sein? Sklave Jesu Christi oder Sklave des Teufels? Paulus sagt das hier, ich gebrauche das Bild Sklavendienst, um es deutlich zu machen. Wenn heute einer hier rausgeht und sagt, ich kann nichts ändern, ich kann nichts machen, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann nicht immer wieder neu anfangen, ich bin ja entweder Sklave Gottes oder Sklave des Teufels, der hat es nicht verstanden, dass Paulus diesen Vergleich nimmt, um deutlich zu machen, es gibt diese beiden Extrempole. Und er schreibt weiter, früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist. Und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient, aus reiner Gnade, ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Früher-Heute-Konflikt, der ist gelöst grundsätzlich. Früher ohne Gott, heute mit Gott. Früher auf der falschen Seite, heute auf der richtigen Seite. Und jetzt darfst du dieses neue Leben, zu dem Jesus dich befreit hat, leben, nutzen und jeden Tag neu anfangen. Vielleicht ist heute, wenn wir gleich Abendmahl feiern oder das, was du in diesem Gottesdienst erlebst, mitbekommst, wieder so ein Punkt, wo du sagst, ja, ich fange an oder ich fange wieder neu an. Eben war schon das Bild von den Waffen, von den Gliedern, von den Fähigkeiten, die wir in Gottesdienst stellen sollen. Bild vom Werkzeug finde ich ziemlich gut, ziemlich passend. Ist auch nicht so martialisch wie das Bild von Waffen. Wobei, was ich jetzt sage, da wird es martialisch. Es kommt darauf an, wie ich so einen Hammer gebrauche. Ich kann mit dem Hammer jemanden einen Schädel einschlagen. Ich kann aber auch einen Nagel in die Wand schlagen und ein Bild von ihm da aufhängen. Ich kann mit dem Hammer, es gibt ja diesen schönen Spruch, in der Not wird jedes umherliegende Werkzeug zu einem Hammer. Ja? Wer schon mal irgendwas repariert hat, Autos reparieren, die Männer vielleicht oder so, dann nehmen die den Hammer und dann, mir ist egal, und einmal drauf, Kfz-Meister, ne? Du weißt das, die kommen dann nachher alle zu euch oder in die Werkstatt und sagen, ich habe da was versucht. Ja, du kannst damit alles kaputt kloppen. Du kannst aber auch den Hammer nehmen und Balken und Bretter und kannst ein Haus bauen, wo Leute drin leben. Und das ist die Frage an dich und an dein Leben. Welche Werkzeuge hast du von Gott bekommen? Welche Fähigkeiten? Welche Waffen? Was ist dein Beitrag, den du leisten kannst? Oder leisten hört sich auch schon wieder so an, ich muss alles selbst machen, ja? Indem du immer wieder neu dich von Gott gebrauchen lassen kannst für deine Mitmenschen. Habt ihr gemerkt? der ganze Text, euch, euch, euch. Und hier heißt es dann, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Das ist auch das Gute bei einem befreiten Leben. Das müssen wir nicht allein führen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir können das mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Nachbarschaft, an der Arbeit, überall da, wo Christen zusammen sind, können wir uns dazu helfen, dieses Leben, was Gott sich für uns gedacht hat, ja, dann auszuleben. Ein befreites Leben zu führen, wo uns die Sünde abgenommen ist, wo wir aufatmen können, wo wir sagen können, und jetzt wieder neu zu Gottes Ehre. In dem Bewusstsein, dass wir immer wieder scheitern. An uns selbst, manchmal auch an anderen Menschen, an Umständen, an der Last, die uns zu schaffen macht. Und dann dürfen wir wissen, abgerechnet wird am Schluss. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Der Sold der Sünde ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit dem Bild möchte ich dann zum Abendmahl überleiten. Wir werden dann im Anschluss an die Predigt in einen musikalischen Anbetungsteil einsteigen, werden noch Zeit zur Reflexion haben, um still für uns zu beten, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ihm zu danken, ihn zu ehren und dann das Abendmahl feiern. Am Ende wird abgerechnet. Der Sold der Sünde, der Sold ist das, was Soldaten damals bekamen, ist der Tod. Und jetzt frage ich dich und mich, möchtest du da streng nach dem, was du geleistet hast, so ein paar Münzen hingelegt bekommen, sagen, das ist es am Ende, und dann in ewiger Trennung von Gott verbringen? Oder möchtest du die Scheine und Schecks und Goldbarren, die Gott durch diese Gnade in Jesus Christus rauswirft, die er dir zur Verfügung stellt, nehmen und sagen, ja, ich bin befreit von der Sünde und das gilt jeden Tag neu und dafür danke ich Gott, und mit diesem Wissen und mit dieser Gewissheit gehe ich jetzt auch in meinen Alltag. Ich möchte die großen Scheine Gottes für mein Leben immer wieder neu in Anspruch nehmen und nicht den mickrigen Sold, den die Sünde zahlt.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.